Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Ein paar Tage später als gewohnt kommt die Folge. Sorry für das. Aber schön, dass du jetzt trotzdem Play gedrückt hast und reinhörst. Ich bin sicher, du wirst es nicht bereuen. In dieser Folge rede ich mit dem Gianmarco Schmid. Vielleicht kennst du ihn noch als Rapper Gimma. Oder eben als Schriftsteller Gianmarco Schmid. Der Gianmarco hat kurz nach dem Tod von seiner Mutter seine ganze Geschichte mit ihr aufgeschrieben. Eine Geschichte, die geprägt war von der Alkoholsucht von seiner Mutter. Und darum auch geprägt von emotionalem Missbrauch, von Manipulationen und von Abschied. Immer wieder Abschied. Darum, so der Gianmarco, ist der Tod von seiner Mutter für ihn nur der letzte und eigentlich unbedeutendste von vielen Abschieden gewesen, die er schon erlebt hat mit ihr. Weil der Tod von ihr aber ganz viele Erinnerungen wieder an die Oberfläche gespült hat. Erinnerungen, die Gianmarco schon vergessen geglaubt hat. Geschichten, die er noch nie jemandem erzählt. Und Erlebnisse, die er komplett verdrängt hat. Weil all das wieder raufgekommen ist, hat Gianmarco Schmid fast nicht anders können als schreiben. «Abschiede von Mutter» ist ein kleines Buch. Aber es hat eine ganz eigene Grösse. Es ist eine schonungslose Bilanz. Wer das Buch liest, wird Zeuge davon, wie jemand Sprache findet für seine ureigene und einmalige Geschichte. Und damit, trotz dieser ganz individuellen Perspektive, nicht nur sich selber, sondern auch anderen Menschen eine Stimme gibt, die Ähnliches erlebt oder erlebt haben. Der Gianmarco Schmid lässt sich von Tabus nicht zurückhalten. Nicht vom Tabu Sucht und ganz spezifisch Thema Kind von suchtkranken Eltern. Nicht vom Tabu Trauer oder eben weniger Trauer nach dem Verlust von Menschen, wo man kein gutes Verhältnis hatte. Wut zum Beispiel bleibt manchmal auch, wenn der betreffende Mensch gestorben ist. Nur darf man so etwas fast nicht sagen. Wie wichtig eben gerade darum für den Gianmarco der Prozess war vom Schreiben in den ersten Tagen nach dem Tod von seiner Mami, was es für ihn bedeutet hat, als seine Mami gestorben ist und warum er immer voll und ganz hinter dieser schonungslosen Bilanz, die er da geschrieben hat, gestanden ist und steht, über das reden wir eben in diesem Gespräch. Auch überhaupt über das Sterben und über Gianmarco Schmid seine Angst davor reden wir. Und natürlich, wie immer, über das Leben. Du kannst dir das jetzt wahrscheinlich vorstellen. Da kommt viel Stoff zum Nachdenken. Hoi Gianmarco.
Hallo.
Schön.
Guten Tag.
Super schön, dass du dir Zeit nimmst, um mit mir über Sterben reden. Danke vielmals.
Gerne.
Wir sind hier an deinem Wohnort in einem gemütlichen Stübli, in einem Restaurant. Die Sonne scheint und du hast jetzt vorher gerade so gesagt, es ist ein super Tag, um über den Tod zu reden. Das ist genau mein Humor.
Ja, absolut. So schön über 20 Grad, die Sonne scheint, blauer Himmel, mal passt.
Passt super, oder? Genau. Du hast vor ein bisschen mehr als eineinhalb Jahren deine Mami verloren.
Ja.
Empfindest du Trauer?
Nein. Absolut nicht. Es war eine grosse Erleichterung. Es hat mir für sie hat es mir ein bisschen traurig gemacht, weil sie ihren Scheiß nicht in den Griff gekriegt hat bis zum Schluss von ihrem Leben. Aber ich selber, ich habe nicht traurig. Ich habe zwar verschiedene Gefühlslagen durchlaufen, also da all die Stufen vor Verabschiedung habe ich schon durchgemacht, aber der Trauerpunkt war sehr kurz und sehr prägnant. Ja.
Und wie hat er sich angefühlt?
Genauso wie ich es mir vorgestellt habe, dass er extrem schnell vorbeigeht. Also, dass es wirklich in der Reflexion einfach ein paar Sachen gibt, die mich traurig gemacht haben, aber sie selber als Person ist für mich schon nicht mehr greifbar gewesen.
Mhm. Und was war es dann, was dich aber traurig gemacht hat in der Reflexion?
Mir hat es traurig gemacht für sie, dass sie es nicht geschafft hat, obwohl sie bis zum Schluss eigentlich alle Voraussetzungen dafür hatte, um ihr Leben aufzuräumen. Und und durch das halt sich auch viel verbaut hat mit ihrer Nächsten, mit ihrer Angehörigen, mit mir zum Beispiel auch. Und das wäre alles so nicht nötig gewesen.
Mhm. Also hast du dir insgeheim gewünscht, dass sie das noch angeht zu Lebzeiten?
Ja, aber es ist ein unrealistischer Wunsch gewesen. Also ich hatte ja 10 Jahre keinen Kontakt mehr mit ihr gehabt und sie hat 10 Jahre Zeit gehabt, um quasi irgendeinen Effort zu machen. Und das, was sie probiert hat, ist nicht angebracht gewesen. Und ich habe mich da eigentlich relativ schnell damit abgefunden.
Ja.
Ja.
Du hast gesagt, es ist ein unrealistischer Wunsch. Entschuldigung, ich reite nochmal drauf rum, weil ich finde es mega ein interessantes Thema. Wir reden ja total viel über Trauer nach einem Verlust von einem Menschen, den man gerne gehabt hat, den man vielleicht geliebt hat, den man im Leben gehabt hat, der einem dann auch fehlt. Ganz praktisch. Einfach, er ist weg und er fehlt. Und wir reden weniger über Trauer, ich brauche jetzt halt gleich das Wort, nach dem Tod von einem Menschen, wo man eine belastete Beziehung hatte. Mhm. Und ich frage mich eben dann wirklich manchmal, ist vielleicht dann auch in so einem Fall wie in deinem Trauer um darüber, dass du dich auch musst von dem Wunsch, dass du vielleicht gleich irgendwann könntest ein fürsorgliches Mami noch erleben.
Ja, eben die Resignation, die hatte ich schon vor Jahren gehabt. Also es ist nicht, also die Hoffnung ist nicht mehr lebendig gewesen. Das ist einfach noch so der Restfunke von Rationalität, der sagt, es könnte ja noch sein, dass irgendwie, aber das ist natürlich nicht eingetroffen. Also nein, das ist schon ein Abschied gewesen vor langer Zeit.
Mhm.
Dort habe ich wahrscheinlich auch so etwas Ähnliches wie Trauer empfunden, bei dem Abschied. Aber nicht im Sinn, wie ich sonst das erlebt habe, wenn jemand verstirbt, wo man eben, wie du sagst, wo man mag, das ist ganz ein anderer Prozess, wo man da durchläuft. Also bei meiner Mutter habe ich auch so viel Mal mir den Tag vorgestellt, wo ich dann erfahre, dass sie gestorben ist, dass ich einfach schlichtweg wie darauf vorbereitet war. Mein Autopilot hat dort übernommen und der hat das relativ souverän gemeistert dann.
Und ist es dann auch so rausgekommen, wie du es dir da x-mal vorgestellt hast?
Genau so.
Genau so.
Ja, absolut. Ja. Also der Moment, nicht was dann rundherum passiert ist, eben mit dem Buchschreiben und so, das ist nicht kalkuliert gewesen. Aber die Emotionalwelt, die ist so passiert, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast eben nachher ein Buch darüber geschrieben, über den Verlust, das heisst Abschiede von Mutter, ganz bewusst in der Mehrzahl. Du hast es jetzt ja vorher schon angetönt, dass das einfach der letzte von all diesen Abschieden war.
Ja, von vielen und nicht der prägendste. Also es hat wirklich Momente gegeben, wo sich unsere Wege oder Teil von unseren Wegen getrennt haben, wo wir viel intensiver in Erinnerung geblieben sind, sowohl emotional als auch bildhaft. Also wo ich mir viel mehr haben können merken als der Moment, wo ich dann das erfahren habe und wo es dann so wie war. Also, wenn ich jetzt nicht das Buch hätte, hätte ich wahrscheinlich den Moment sogar vergessen.
Ja. Und warum ist es dir dann das Bedürfnis gewesen, das zu schreiben?
Das kann ich nicht sagen, weil es ist so eine impulsive Entscheidung gewesen. Es ist wirklich effektiv in dem Moment passiert, wo ich es erfahren habe. Vielleicht hätte ich mich ein bisschen darauf einstellen, dass wahrscheinlich so etwas passiert, weil ich habe natürlich auch viele Geschichten mit mir herumgetragen, mit ihr, wo ich so noch nie können irgendwie ausbreiten und auch den Angehörigen erzählen. Also es hat relativ ein grosses Feld gegeben von Geschichten, die nie diskutiert worden sind. Und dann ist einfach das Ventil aufgegangen. Und ich habe noch während dem Schreiben noch nicht so richtig genau gewusst, was ich da jetzt eigentlich mache. Ich habe im Prinzip, also so wie man das Buch liest, habe ich auch angefangen. Also ich bin im Prinzip mit einem irritierenden Vorwort eingestiegen in die Verarbeitung von dem Todesfall und von dem gemeinsamen Leben, das man hatte. Und da ist kein Kalkül dahinter gewesen. Ich hätte mich sicher besser auf das vorbereiten, aber das ist so schnell gegangen. Eben, das ist im Blackout geschrieben worden und nach ein paar Tagen ist es fertig gewesen. Und dann habe ich plötzlich den Text gehabt.
Kannst du etwas sagen zu dem irritierenden Vorwort?
Ja, es ist, glaube ich, nicht üblich, dass man das Vorwort am Anfang schreibt. Ich habe im Prinzip eine Zusammenfassung von dem, was ich will schreiben, müssen schreiben, um zu wissen, was will ich eigentlich schreiben.
Aha.
Und habe das dann auch gemacht und habe das Vorwort dann mit einem persönlichen, in Mundart verfassten Abschiedstext an sie direkt auch aufgehört, also dass ich wie so die Bahn geleitet habe für das, was dann kommt.
Ja.
Weil das ist, ich habe es vor mir selber auch ein bisschen rechtfertigen, glaube ich. Weil es ist schon etwas, was nicht so häufig gemacht worden ist in meiner Erfahrung jetzt. Also, und ich kann mir auch gut ausrechnen, warum das nicht so oft gemacht wird, dass man über Tote so eine radikale Analyse schreibt. Weil das hat alles so nicht so zusammengestimmt. Und ich habe im Vorwort mir das Wiki müssen ein bisschen erklären, was mache ich da jetzt eigentlich? Mhm. Und warum mache ich es?
Und warum hast du es dann gemacht? Das hast du dann wahrscheinlich herausgefunden beim Schreiben, nicht?
Das ist ein blödes Bild, aber den Sargnagel reinhauen in die Geschichte. Also ich wollte abschliessen. Mhm. Und habe mir vorgestellt in dem Moment, dass wenn ich das alles abschreibe und es dann quasi weg habe, dass es dann auch weg ist.
Ja.
Das ist ein völlig falscher Rückschluss gewesen.
Also, ist es so?
Ja, okay. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe einen Multiplikator geschaffen für all die Erinnerungen. Ich habe ja jetzt, also bis Ende Jahr sind es 40 Lesungen mit dem Buch. Und jedes Mal habe ich wieder eine Fragerunde und jedes Mal kommen wieder ähnliche Fragen und ich durchlebe im Prinzip die Aggregatzustände alle nochmal. Also statt dass ich einen Abschluss gehabt habe, habe ich im Prinzip jetzt die breit gefächerte und mit tausenden Leuten durchgeführte Gesamtbetrachtung hergeleitet. Mhm. Und vielleicht ist es dann nach den Lesungen anders. Aber,
hast du es jetzt vorgeholt, um es x-mal durchzukatschen und nachher ist es dann gut, wiedergeholt und so. Ja, okay. Ich weiss nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen im Schreibprozess passiert ist oder vielleicht sogar auch ein bisschen der Wunsch war, aber hat es mich beim Lesen so dunkt, ein bisschen auch nach Erinnerungen gesucht. Nach Erinnerungen mit ihr, nach gemeinsamen Erinnerungen. Und ich weiss, dass man sich ja schreibend oft an Sachen erinnert, wo man sich sonst nicht so erinnert. Dass der Schreibprozess an sich an Erinnerungen führen bringen, die sonst schwierig sind zum Führen.
Ja.
Ist es schon auch ein bisschen darum gegangen, eine Art noch auch schöne Erinnerungen zu finden?
Das ist in einem Kapitel ist das der Versuch. Ich habe aber das nicht geschafft. Es hat so wenige schöne Erinnerungen gegeben, dass wir die in komprimierter Form in einem Kapitel können abhaken. Aber auch dort ist es nicht um die schönen Erinnerungen gegangen schlussendlich, sondern es heisst dann zwar eben die positiven Erinnerungen, aber das ist dann eigentlich mehr die Erkenntnis, dass es so wenige sind, dass man auch dann wieder bei der Schlechten landet. Mhm. Also ich habe einen gewissen Abschnitt von ihr, wo ich glaube, auch für sie positiv war, aber ich habe den müssen festmachen eigentlich in der Zeit vor meiner Geburt. Also ich glaube, ihr ist am besten gegangen zu der Zeit, wo wir nicht rum sind als Familie. Und das ist so ein bisschen ein Rückschluss gewesen, der dann im Schreiben entstanden ist und wo ich herausgefunden habe, das ist eigentlich das Positive an ihrem Leben, schon nicht das Leben gewesen, das sie vor uns geführt hat. Aus ihrer Perspektive. Auch wenn sie es nicht oft so formuliert hat, aber ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt.
Mhm.
Also es hat weniger schöne gemeinsame Erinnerungen gegeben, als eine Erinnerung daran, dass sie es vorher vermutlich schön hatte.
Mhm.
Und ja. Ist traurig, aber das hat sich so beim Schreiben so entwickelt. Also das ist mir dann bewusst worden, dass sie wahrscheinlich sich morbid zurückgesehnt hat nach der Zeit, bevor sie geheiratet und Kinder gekriegt hat.
Mhm. Ja, das ist irgendwie noch bitter.
Ja.
Mhm. Und mich hat dann trotzdem, also ich finde, das merkt man mega beim Lesen, oder? Mhm. Also es ist wie so, also es tut einem dann gerade auch irgendwie weh, oder? Es ist so der Versuch, etwas Positives zu finden, auch vielleicht zu mir ganz gerecht zu werden, ja. Und nachher klingt es irgendwie nicht so recht. Es ist irgendwie, ja, eben bitter. Und gleich habe ich mich dann gefragt, ist es nicht trotzdem auch wichtig gewesen, um eben auch die negativen Erinnerungen einfach nochmal führen und schwarz auf weiß anlegen und sagen, hey Leute, das ist gelaufen. Ungeschönt.
Ja, also das ist enorm wichtig, glaube ich, dass man mal so etwas ausbreitet und auch, dass man eine Stimme mal hat aus so einer Perspektive, weil das Tragische ist ja, als Kind von alkoholkranken Eltern ist man meistens nicht in der Situation, dass man nachher Bücher schreibt oder das dokumentiert.
Ja, genau.
Also man läuft eher genau in die andere Richtung. Also wer mal in der sozialen Verwahrlosung drinnen ist und all dem, wird wahrscheinlich nicht unbedingt zum Schriftsteller. Also mein Spagat ist da relativ gross und darum habe ich wirklich auch Wert darauf gelegt, um mal ein paar Aspekte aufzuzeigen, wo ich vielleicht so mit den wenigsten Leuten überhaupt diskutiert habe, aber zum zeigen, hey, im Fall, das gibt's in der Schweiz. Das ist nicht einfach ein Witz, sondern das gibt's auch jetzt noch. Also die Reaktionen auch von der Lesung, die ich habe, habe ich viele Berührungspunkte mit Menschen, die mir ähnliche Geschichten erzählt haben von ihrer Familie. Also das gibt es immer noch.
Mhm.
Und es gibt aber leider sehr wenig Blick drauf. Und das ist mir wichtig gewesen, dass, dass man da mal eine Tür aufstößt und sagt, hey, im Fall, das gibt's.
Und hat es auch dir persönlich gut getan, zum wie mal an den Stand zu sagen?
Ja, es hat mir, eben, wie ich gesagt habe, in dem ersten Vorwort, habe ich mich im Prinzip selber ein bisschen erklärt. Und das hat auch sehr viel erklärt. Also, wenn ich herstehe und sage, ich habe Depressionen, dann macht das zuerst mal für niemanden irgendwie, okay, warum hat er? Aber wenn ich das Buch herlege und sage, ich habe Depressionen, dann ist jedem klar, warum. Ich glaube, Folge, Ursache und Wirkung sind da sehr nah beieinander und erklären recht viel in meinem Fall. Weil bei mir, mein Leben hat ja, nachdem ich etwa 25 war, öffentlich stattgefunden, zu langer Zeit, also nicht immer permanent, ich bin jetzt nicht so das Boulevard-Darling gewesen, aber ich habe doch in den Medien stattgefunden. Und dann ist es hure interessant, wenn man plötzlich sagt, warum ist der Typ so gewesen oder ist der Typ so? Weil ich habe dann doch recht, ich sage jetzt mal, auffällige Verhaltensweisen an den Tag gelegt, habe auch Sachen über die erzählt in Interviews, wo Leute denken, wie kommt der auf so Zeugs? Und die, das ist die Begründung. Also das ist so wie die Erklärung zur Kunstfigur gewesen. Oder auch zur Person. Nicht unbedingt zur Kunstfigur, also zu mir einfach. Und für das ist es sehr gut gewesen. Zum machen die Details von diesen Geschichten abgeben. Weil viele Geschichten habe ich mit mir rumgetragen und habe ich vielleicht einmal, wenn ich mit Leuten in einer Runde war und irgendwie mit Geschichten austauscht, habe ich irgendeine mal reingeworfen, weil ich gewusst habe, da habe ich es aber so ganz zusammengefasst und als Ganzes habe ich, glaube ich, nur mit meiner Schwester jemals über das geredet. Nicht einmal in der Therapie. Ich habe das Thema wie ausblenden können. Was meine Mutter alles so angestellt hat, ist so wie nicht Teil von meinem Genesungsprozess gewesen, bis zum Buch.
Und ihr Tod hat das wie einfach auch nochmal an die Oberfläche gebracht, ja. Oder? Das hört man ja noch viel, oder? Wenn Eltern sterben, dass dann ganz, ganz viele Geschichten wie nochmal.
Ja, es ist plötzlich sehr präsent gewesen, natürlich, für ein paar Tage. Also eben, was ich vorher ja probiert habe, vermeiden, 10 Jahre lang, ist dann ein paar Tage lang mein Sein und alles gewesen. Also, ich habe dann nur noch über sie nachgedacht. Und das ist auch, und habe dann auch meine eigene Fazit müssen hinterfragen. Also, bin ich eigentlich auf der richtigen Spur? Oder, und habe dann beim Lesen vom eigenen Text gemerkt, okay, ja, also, die Bilanz stimmt schon so, wie ich sie verfasst habe.
Wie wichtig war der Austausch mit deiner Schwester, die du jetzt vorher erwähnt hast?
Der ist immer wichtig, weil wir irgendwie die zwei Einzigen sind, die sich gegenseitig natürlich komplett verstehen. Also, sie wird ihre Lebensgeschichte schon auch teilen mit ihrem Umfeld und die haben das auch gemacht. Aber wenn wir dann zusammentreffen, dann haben wir dann schon, also man merkt, dass sie könnte wie nochmal ein anderes Buch über das Ganze schreiben. Sie hat noch viel mehr Geschichten. Ihre Geschichte habe ich natürlich nicht gross ausbreiten wollen. Aber sie hätte wie ein eigenes Buch eigentlich noch zum Erzählen. Und der Austausch ist sehr wichtig. Wir haben uns auch, das beschreibe ich auch im Buch, wir haben uns auch erinnert gemeinsam an viele Sachen, die ich nicht mehr gewusst habe. Also ein konkretes Beispiel. Ich habe zum Beispiel nicht mehr in Erinnerung gehabt, das hat mir meine Schwester dann eben gesagt, wo wir zusammengekommen sind am Grab, dass wir beide zu extrem elenden Momenten von meiner Mutter vor die Tür gestellt worden sind. Also rausgeschmissen worden sind eigentlich aus der heimischen Wohnung. Und das ist bei beiden ein unsäglicher Moment passiert, und wo wahnsinnig viel Schaden angerichtet worden ist. Und das habe ich ganz vergessen gehabt. Ich habe schon gewusst, dass ich rausgeworfen worden bin und dass ich nachher auf der Straße gelebt habe für ein paar Wochen. Aber ich habe nicht mehr gewusst, was genau der Grund war und alles. Und dann ist mir wieder in den Sinn gekommen. Meine Schwester hat es dann wie so wieder hinaufgeholt, weil sie eben auch rausgeschmissen worden ist. Und dann haben wir zum Beispiel das Thema wieder gehabt.
Und in so einem Moment ist wahrscheinlich auch Wut aufgekommen.
Jesus, Wut war das grösste Thema gewesen. Wut und Hass war gross gewesen in dem Moment, weil, also das Buch ist jetzt nicht eine Abrechnung, das ist, ich sage jetzt, eine Bilanz. Also es ist ein bisschen nüchterner als eine Abrechnung. Aber was privat war, ist schon sehr viel Ärger, sehr viel Wut, sehr viel Hass. Halt auch durch das, wenn man merkt, wie viel Zeit es eigentlich gewesen wäre, um wieder gemeinsamen Boden zu schaffen und wie sehr das einfach nicht gemacht worden ist. Es war ein grosser Narzissmus auch dahinter bei meiner Mutter, der das halt einfach verunmöglicht hat, bis zum Schluss.
Auch das liest man zwischen den Zielen. Ja. Wenn wir, du hast es vorher auch schon so ein bisschen angedeutet, wenn wir über Verstorbene reden und dann so Gefühle wie Wut kommen, also Wut gehört auch sonst zur Trauer, aber das ist ja jetzt wie nochmal eine andere Sache. Oder sogar Hass. Wie bringst du das zusammen mit dem Bild, das wir haben von Eltern-Kind-Beziehungen, von Trauer, wie sie geht oder nicht geht. Ist das überhaupt ein Thema oder findest du, hey?
Ja, ich habe lernen müssen, dass meine Geschichte schon relativ speziell ist und auch die Gefühle, die ich gehegt habe zu meiner Mutter, dass das viele Leute auch nicht verstehen.
Ja.
Also nach dem Lesen vom Buch verstehen so die meisten. Aber wenn ich jetzt in einem Gespräch bin mit einer Person, völlig neutral und ich das äußere, dass ich so ein negatives Bild von ihr habe, dann kommt schon grosses Unverständnis. Also es ist auch ein Grundsatz, wo ich mich lange damit beschäftigt habe, bevor wir das Buch ausgehen, ist, dass man über die Toten nicht so schlecht reden soll. Das ist ja so ein Volksweis, und das soll man nicht. Und ich finde, warum nicht? Also, eben, ich habe es zuerst mal so herausfinden, dass man soll. Aber das ist natürlich eine grosse Frage, wo die meisten Leute einfach, weil das so gesagt wird, wahrscheinlich sich daran halten und eben nichts Schlechtes über Verstorbene erzählen.
Genau, ja. Hast du durch das, dass es du dir jetzt erlaubt hast oder immer noch erlaubst, das Gefühl, du kannst mehr einfach auch dich selber sein, dir selber treu sein?
Ja, es hat viel zur Authentizität beigetragen. Also ja, ja, definitiv. Ich hätte ganz ein anderes Buch können schreiben, wenn ich hätte wollen, viel Bücher verkaufen. Und das ist aber die ehrliche Variante und das hat dann halt den Nerv getroffen, was es getroffen hat.
Also, ich finde übrigens einfach genau das wirklich eine grosse Leistung, dass man sich das einfach einmal getraut, weil es eben auch nicht ein Einzelfall ist.
Nein, eben gar so nicht. Nein, wirklich nicht.
Schlimm, dass es ist, genau. Du hast, wir haben vorher noch kurz davon gehabt, was du empfunden hast, wo deine Mutter dann tatsächlich gestorben ist. Und ich habe mir einen Satz aufgeschrieben aus dem Buch, wo du mit deiner Schwester am Grab gestanden bist. Ihr seid ja nicht an die Beerdigung gegangen, sondern am Tag darauf sind ihr aber das Zweite dann das Grab besuchen. Das ist eine eindrückliche Szene übrigens in diesem Buch, finde ich. Also so kurz die Irritation, so, sind wir jetzt überhaupt am richtigen Ort? Grab. Und so. Ich finde, das ist mega, mega sinnbildlich auch. Und ein Satz, der drin steht, ist: Wir hatten uns auf Tränen und Abschiedsschmerz eingestellt und fühlten nun Verwunderung und Entlastung. Verwunderung über was?
Ja, eben das nicht gekommen ist, dass keine einzige Träne geflossen ist, dass wir dort gestanden sind und auch die Verwunderung, wie klein und mikrobisch die Situation denn eigentlich ist. Wir sind zwei random Menschen gewesen vor einer Urne und nicht mehr. Und wenn man meine Mutter kennt hat, für sie ist alles immer gross gewesen, pompös und laut und voluminös. Und sie hat alles immer bis in die Ewigkeit, also sie hat sich Platz gemacht für ihre eigene Erzählung und ihre eigene Person. Und das ist in dem Moment so zusammengeschrumpft, dass wirklich, dass wir super überrascht gewesen sind, wie simpel denn doch die Antwort gewesen ist auf alle Fragen, die wir noch hatten, nämlich dass sie einfach weg ist. Und mehr ist nicht gewesen. Also es ist nichts übrig geblieben. Es ist nicht irgendwie, es gibt nichts, wo noch an sie erinnert. Es ist einfach nichts. Es ist das arme Grab, das ich angeschrieben habe, wo ich nicht weiss, welches das ist und wo die meisten anderen nicht wissen, wo es ist. Und das ist das Einzige, was übrig geblieben ist. Es hat kein Erbe gegeben, es hat auch sonst kein Erinnerungsstück gegeben, wo irgendwie noch übrig geblieben wären. Also, und das ist eine riesige Überraschung gewesen. Und eben halt auch emotional. Ich habe bis zum Schluss gemeint, dass wahrscheinlich der Punkt kommt, wo dann die Trauer durchbricht. Und das wäre eigentlich der Moment gewesen. Ich meine, ich bin oft an Beerdigungen gewesen und ich bin jetzt nicht einer, der mit Brüllen zurückhaltet. Also ich hab mit Trauer schon zu kämpfen gehabt, ganz immens. Aber in dem Moment dort, dann ist das einfach so vorbeizogen und die haben realisiert, Scheiße, nicht einmal das passiert. Also all das Theater, was sie gemacht hat, ist wirklich für nichts gewesen. Für absolut nichts. Und das ist die grosse Verwunderung gewesen. Dass einfach nichts übrig bleibt. Von all dem Theater.
Und was löst das im zweiten Moment aus, nach der Verwunderung?
Ernüchterung. Das war so, ja. Also rational betrachtet habe ich wahrscheinlich schon gedacht, dass wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie riesig etwas passiert. Aber ich habe mir nur schon ihre Beerdigung habe ich mir viel pompöser vorgestellt. Dass da ihre Gespänle aus allen Ecken kriechen plötzlich, dass da die ganze Familie aufläuft. Aber das ist nicht passiert. Ihre Geschwister die sind da und sonst gar niemand. Ja. Also eben, ich glaube, Ernüchterung ist schon das richtige Wort. Also, eben weil sie sich halt so gross gemacht hat im Leben, ist es sehr erstaunlich gewesen, wie klein denn der Abschied war für das Ganze. Ja.
Also es hat irgendwie nicht zu ihr gepasst und irgendwie eben doch.
Es hat zur Situation gepasst, das haben wir noch nicht gewusst, aber zu ihr hat es nicht gepasst. Nein, also da hätte die ganz anders müssen sein. Ja.
Okay, und das ist das für dich nicht ein Hindernis gewesen für den Abschied? Also weißt du, was hilft einem ja dann manchmal selber zum Abschied nehmen?
Ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich das schon gemacht habe.
Ja.
Also es war nicht der Moment gewesen, es ist einfach, der Moment war so gewesen, das letzte Mal im Prinzip eine physische Begegnung, wenn man so will, also mit dem der Asche. Es war so die letzte Begegnung gewesen einfach, aber es ist nicht, hat eigentlich mit der Trauerarbeit nicht mehr viel zu tun gehabt.
Wie hast du in anderen Verlusten, die du schon erlebt hast im Leben, können Abschied nehmen?
Boah, ganz schlecht. Also das beste Beispiel ist meine Grossmutter, väterlicherseits, bei ihr, wo ich auch teilweise aufgewachsen bin und sie, wo eine extrem enge Bezugsperson für mich war. Wo sie verstorben ist, sehr spät, sie ist 103-jährig geworden, aber wo sie verstorben ist, dort habe ich ab dem Tag über die Beerdigung raus und sicher noch ein Jahr nachher sehr, sehr, sehr gelitten. Also dort hat mir jemand wirklich gefehlt und das ist ganz etwas anderes gewesen. Also dort hatte ich emotional einen rechten Ritt gehabt. Ja. Ist wahrscheinlich das, was in einer normalen Familie wahrscheinlich passiert wäre mit der Mutter, ist bei mir einfach projiziert gewesen auf die Grossmutter.
Ja. Ja, okay. Und wie erlebst du heute die Trauer um sie?
Um die Grossmutter? Mhm. Immer noch sehr intensiv. Ich habe ein paar Reliquien können aus der Erbmasse rausschleichen. Also ich habe ein paar Erinnerungsstücke in meiner Wohnung von ihr, ein paar Fotos aufgehängt. Ich erinnere mich sehr gerne an sie zurück und sehr häufig.
Mhm.
Also es ist ganz anders. Mhm. Ja.
Aber wenn du jetzt heute dich an sie erinnerst, ist es ein schönes Gefühl oder ist es mehr
Schmerz? Ja, also jetzt bin ich extrem dankbar für die Zeit und ihre Präsenz und auch alles, was sie mir beigebracht hat. Nein, das ist ganz anders. Also das ist schon, das ist eine grosse Dankbarkeit und auch viel Freude, wenn ich mich an Zeug erinnere oder wenn ich mit meinen Cousins und Cousinen über sie rede und so. Das ist schon, das hat ganz einen anderen Eindruck hinterlassen.
Du hast in deinem Buch auch von einem Sog geschrieben, den deine Mutter ausgeübt hat auf dich und auf andere Familienmitglieder oder auch, weiss es nicht, sonst aufs Umfeld.
Nein.
Ein Sog nach oben.
Ja, definitiv nach oben.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, bei ihr ist es halt sehr runtergegangen, also schicksalsmässig. Also wenn man mit ihr zu tun hatte, hat man automatisch mit Polizei zu tun gehabt, hat man automatisch mit Intensivstation zu tun gehabt, hat man automatisch mit dem Notfall zu tun gehabt, hat man automatisch mit der Vormundschaftsbehörde zu tun gehabt, mit den Sozialarbeitern zu tun gehabt und mit Unfällen, mit grossen Ereignis, negative, mit Todesfällen hat man zu tun gehabt, mit einem Umfeld, wo auch sehr viel Alkoholismus ein Thema war, Drogenmissbrauch. Und wenn man in dem Sog drin war, als ein Partikel und Kontakt hatte mit diesen verschiedenen Stellen, dann war es einfach eine Abwärtsspirale, eine fortwährende. Also es ist immer schlimmer geworden. Und das war dann auch der Grund, warum ich mich rausgezogen habe oder rausgezogen habe aus dem Ganzen. Weil es ist einfach nicht gegangen. Es ist einfach zu weit gegangen mit der Selbstzerstörung und mit der Selbstzerstörung und allen anderen dafür die Schuld geben. Das ist dann vor allem auch noch das Schwierige gewesen. Also es ist alles die Schuld gewesen an ihrem Zustand, außer sie selber. Und und das so meine ich. Also sie hat, meine Schwester hat länger mit ihr zu tun gehabt und das hat sie auch bis zum Schluss belastet. Und mich hat es dann halt eben nicht mehr so belastet, weil ich gefunden, ich will die nicht mehr so Kontakt haben. Mhm. Ja, der Sog, der ist intensiv gewesen. Ja. Also ja.
Und wann ist denn der Moment gekommen, wo du gemerkt hast, jetzt muss ich mich da irgendwie daraus befreien?
Das ist auch im Buch beschrieben, das war ein ganz konkreter Moment gewesen, und zwar, wo ich mit meinem Vater mal per Zufall an einem Abend, wo wir am Diskutieren waren, ich wollte die Hintergründe von der Scheidung von meinen Eltern wissen, weil das war für mich immer so ein bisschen komisch. Ereignis gsi, wo ich nicht so genau einordnen konnte. Ich hatte schon eine Ahnung gehabt, was hätte können sein, weil meine Mutter hat mir viel erzählt, was aus ihrer Sicht heraus passiert ist. Und dann hat mir aber mein Vater die Geschichte erzählt und die ist dem diametral gegenübergestanden eigentlich. Und dann habe ich realisiert, Scheiße, die hat uns die ganze Zeit belogen. Und dann habe ich an Ort und Stelle ihren angerufen und ihre Freundschaft gekündigt im Prinzip, so wie man so schön sagt. Haben ihr gesagt, das werde das letzte Mal sein, wo ich mit ihr diskutiere und
Und dann bist du aber erwachsen gewesen.
Ja, 33 Jahre alt. Ja.
Weil du eben vorher so gesagt hast, oder, dass sie wie alles und alle sind die Schuld gewesen an ihrer Situation, außer sie.
Ja.
Und ich stelle mir jetzt wie vor, als Kind, glaubst du das ja?
Ja, also wir haben auch im Prinzip, wir haben jahrelang geglaubt, dass wir schuld an ihrem Alkoholismus sind. Und respektive, wir haben das eigentlich auch können Wir haben das auch abgeleitet aus dieser Scheidung, weil wo die beiden auseinander sind, hat sie getrunken. Und für uns ist in dem Moment langsam bewusst worden, ah, wenn wir rum sind, trinkt sie. Und weil sie es halt anders erzählt hat, haben wir gemeint, vor ihrer Hochzeit und vor der Ehe hätte sie nicht getrunken. Was aber nicht gestimmt hat. Mhm. Das hat sie uns nicht gesagt. Und das haben wir dann erst später erfahren, viel später. Und das hat dann wiederum den Knoten platzen lassen. Aber wir sind einfach davon ausgegangen, dass sie wahrscheinlich wegen uns trinkt.
Ja. Ja. Und sie hat euch gelassen in dem Glauben.
Oh ja, ja. Sie hat das genährt. Ja, voll.
Ja. Und wie hast du das nachher können durchziehen nach dem Bruch?
Ja.
Ist dir das nicht schwer gefallen, dass du?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe mich ziemlich im Recht gefühlt. Mhm. Man muss sich vorstellen, bis zu den 33. Lebensjahr, dass eben noch ein Jahr vorher musste ich dabei sein, wie man einen toten Freund von ihr aus der Wohnung getragen hat. Also es ist bis zuletzt super intensiv gewesen. Und ich wusste, dass es keinen rationalen Grund gibt, um mir das vorwerfen nachher. Außer all die Klischees. Eben all die Sachen, wo halt die Leute sagen, eben, du musst immer für deine Mutter da sein oder du hast für die Familie Priorität einzusetzen und so. Und mit dem habe ich halt gebrochen. Und ich habe eher mit den Gesprächen mit den Leuten habe ich die Schwierigkeiten gekriegt, um mich wieder ein bisschen zu reflektieren und zu finden, bin ich am richtigen Ort. Aber wenn ich für mich überlegt habe, habe ich eigentlich schon sagen müssen, es ist schon richtig so. Und habe auch nicht an dem zweifeln. Es hat ja dann noch ein paar Begegnungen gegeben und ich bin dann auf meiner Linie geblieben und bin auch immer darüber zügig gewesen, das ist das Richtige.
Mhm. Ja. Mhm. Also dir ist es nachher besser gegangen?
Ja, viel besser. Mhm. Viel besser.
Ja. Das ist ja wie auch ein bisschen ein Gradmesser. Oder?
Ja, voll. Mhm.
Du hast auch geschrieben, dass du total viel gelernt hast von deiner Mutter, von ihr durch sie. Ja. Wenn man jetzt so unser bisheriges Gespräch denkt, dann ist das vielleicht eher erstaunlich. Was hast denn du gelernt?
Ja, es sind so viele Sachen. Also, was ich definitiv von ihr habe, ist die kommunikative Art. Also respektive die gewöhnende kommunikative Art, weil das hat mein Vater zum Beispiel überhaupt nicht, der kommt nicht aus dem Arsch mit reden, das ist ganz schwierig, der redet kein Wort. Und meine Mutter hat einfach in jeder Situation sich immer eingebracht und ist immer für ihn gepresst und ist immer im Zentrum vom Gespräch gewesen und das hat so, das erkennt man dann recht gut im Rapper. Also die Sache ist wie komplett auf mich übergegangen vom Charakter her, glaube ich. Aber es gibt dann eben auch die negativen Aspekte, also der Alkoholismus ist auch auf mich übergegangen. Und das ist dann wiederum ein schlechtes Erbe, sage ich jetzt mal. Mit dem habe ich dann hart zu kämpfen gehabt. Und sonst, ja, also es sind einfach vom Zuschauen her habe ich recht eine grosse Orientierungshilfe gehabt, dazu zu wissen, was ich nicht will sein in meinem Leben. Mhm. Wie ich nicht will wahrgenommen werden. Wie ich nicht will sein für die Leute um mich herum. Und das ist sie einfach das Vorbild gewesen dafür. Mhm. Im Prinzip das Anti-Vorbild in vielen Sachen. Aber eben, es hat durchaus positive Sachen gegeben. Was ich nicht gelernt habe von ihr, sind so die klassischen Lernsachen. Also alles, was mit Schule zu tun hat oder so, da hat sie mir nichts geholfen, niemals. Also ich habe nie Hilfe gehabt bei den Hausaufgaben oder so etwas. Also das hat sie nicht können bringen. Aber sie hat mir dann zum Beispiel eben, was vielleicht auch etwas ist, was ich von ihr übernommen habe, ist so eine Weltoffenheit. Wir sind sehr unpolitisch erzogen worden und entsprechend sind wir eher so im linken Spektrum zu verordnen. Aber das nicht, weil wir links erzogen worden wären, sondern einfach, weil wir unpolitisch und unrassistisch und unfaschistisch erzogen worden sind. Und so sind wir dann automatisch in eine sehr, sage jetzt mal, weltoffene Philosophie hineingekommen. Und ich glaube, das hat auch eher mit ihr zu tun als mit den anderen Verwandten. Das sind so Beispiele.
Ja. Du hast auch gesagt, dass ihr Tod dir deine eigene Endlichkeit nochmal vor Augen geführt hat. Ich glaube, du hast dich auch schon vorher zum Teil mit dem auseinandergesetzt.
Ja, ja, viel. Also ja, die eigene Endlichkeit ist so eine Sorge, die ich in meinem Rucksack permanent bei mir herumträge. Und in dem Moment, wo sie gegangen ist, habe ich dann eben nochmal so verspürt einen unfassbaren Drang, nicht auf unbedingt Selbstverwirklichung, aber auf Aktivität, auf Sachen machen, auf Sachen bewegen, ja, auf Leben. Und in allen Aspekten, wirklich. Weil ich nicht wollte in die Richtung gehen, ich nicht wollte in die andere Richtung gehen, ganz zwanghaft. Und eben die Endlichkeit spielt da schon auch eine Rolle. Also ich sehe da schon auch eine Uhr ticken für mich. Und ich habe gleichzeitig ja auch sonst auch viele Sachen über mich gelernt. Also ich habe erst seit einem Jahr eine ADHS-Diagnose, eine Depressionsdiagnose. Und das hat natürlich auch nochmal einen Kickstart für das gegeben, um sich dem ganz offensiv zu stellen und mit aller Macht probieren, das in einen positiven Aspekt umzukehren. Und das hat auch funktioniert. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass die Ähnlichkeit dort nochmal zu einem grossen Thema geworden ist. Ich will nicht meine Zeit verschwenden. Schon im Kleinen. Also mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen nichts machen, aber nicht im Grossen. Ja. Immer wissen, was man macht, immer einen Plan haben, immer irgendwo hin.
Immer ein Deep Dive für die grossen Themen.
Ja, voll. Wie jetzt da. Also ich stürze mich gerne in so Gespräche. Ja. Also,
ja. Und was macht aber also über das raus, den Gedanken ans Sterben mit dir?
Ja, das ist meine Achillesferse. Ich habe ein ganz schlechtes Verhältnis mit meinem eigenen Tod. man kann das schon so sagen. Ich habe nicht nur Respekt, ich habe Angst vor dem Ableben. Die gründet sich aus vielen Sachen. Also zum einen ist das so Nahtoderfahrungen, die ich schon hatte. Zum anderen eben die Beispiele, die ich um mich herum hatte. Das Sehen, wie jemand stirbt, Geschichten wissen von dem. Und auch das grosse Unwissen hinter dem riesigen Thema, wo ja jeden erreicht, aber wo man sich halt früher oder später damit auseinandersetzt. Und ich habe halt sehr früh angefangen, mich intensiv mit dem auseinandersetzen. Bin aber kein bisschen schlauer als damals und habe immer noch wirklich eine riesen Angst vor dem.
Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, jemand im Sterben erlebt.
Ja.
Kannst du von dem erzählen?
Nein, das dürfte ich nicht. Das
ist gut. Und über dein Nahtoderlebnis?
Ja, das kann ich erzählen. Also, eins davon war nach einer Operation bei mir im Kopf, die schief gegangen ist. Und dort habe ich das Licht gesehen, das Wortwörtliche, aber es war nicht so ein harmonisches Erlebnis. Es war sehr panikbegleitet. Es ist auch physisch in Panik geendet, scheinbar bei mir im Aufwachen von dieser Operation. Und das ist mir geblieben. Also das ist, also ich habe das dort schon, also es war mit 13 und das habe ich dort schon verordnet unter Nahtoderlebnis, weil das für mich ganz klar war, dass das irgendwo in der Nähe von Sterben war, was ich dort erlebt habe. Und das hat mich nicht unbedingt beflügelt. Es ist so wirklich so, oh Scheiße, wenn das so wird, dann wird es anstrengend. Also, und das ist so ein bisschen der Hintergrund von dem. Ja.
Also das heisst, du hast konkret vor dem Vorgang vom Sterben Angst?
Ja, voll. Also vor dem Neuen muss man keine Angst haben, dann ist es vorbei. Also, und der Prozess und der Moment sind so die Sachen, die wir Kopfzerbrechen machen.
Was würdest du denn wünschen für das? Wenn du jetzt einfach könntest frei wählen?
Ich glaube, es ist wenig von den Umständen abhängig. Ich glaube nicht, dass ich mit irgendetwas wünschen in die Richtung. Also natürlich wäre es mir lieber, wenn ich einen harmonischen, ruhigen Einschlaftod hätte, als einen vollgestressten, irgendwie vollpumpt auf Medikamente und keine Ahnung, wie es rauskommt, Tod. Also, oder einen tragischen Unfall oder so, das möchte ich natürlich eher nicht. Aber ich glaube, schlussendlich ändert es dann nichts am Moment selber. Wo ich bin so ein kleiner Kontrollfreak und der Tod ist das Einzige, was man nicht kontrollieren kann und nicht steuern und nicht beeinflussen, oder zumindest nicht, wenn man auf den normalen Weg dorthin geht. Und das, ja, das beschäftigt mich schon sehr.
Also heisst das, du hast wie auch so ein bisschen die Befürchtung, dass in dem Moment, wo du merkst, dir entgleitet eben die Kontrolle im Sterben?
Ja, das wird sowieso. Ja dann so. Also, genau. Das wird ja sowieso so sein.
Genau, aber die Frage ist ja, hast du das Gefühl, du wirst auf das quasi panisch reagieren oder
also, ja, weißt, witzig, das schon, ja, ehrlich gesagt. Ja, also es ist schon ja, so das Unvertrauen an mich selber auch, dass ich dann überwältigt werde. Also es ist ähnlich wie das mit der Beerdigung. Ich erwarte eine grosse emotionale Welle, irgendetwas und stelle mir jetzt einfach die Überforderung vor. Ich glaube, das ist es mehr.
Ja, vielleicht kommt es ganz anders raus.
Ja, voll. Und eben, was natürlich dazu auch beiträgt, ich bin nicht streng, aber ich bin katholisch erzogen worden, bin Ministrant gewesen, bin im Kloster gewesen und ich habe den Glauben verloren. Und das ist auch noch ein wesentlicher Punkt, weil das ist vorher, ist das wie so ein Teil von dem katholischen Glauben, ist auch das etwas Schönes passiert, das Gute auf einem zukommt. Ja. Ja, voll. Und das ist natürlich dann voll erschüttert worden. Und wo dann die Religion gefällt hat in meinem Leben, habe ich wie so keinen Orientierungspunkt mehr für den Tod gehabt.
Ja.
Und der ist jetzt halt hure rational. Also probiere ich die ganze Zeit irgendwie herauszufinden, ja, wie ist es denn? Was passiert denn? Und das wird sich nur schwer ausmachen lassen. Ja. Also, da werde ich sicher nicht mit einem vorbereiteten Dossier an der Tür stehen. So.
Ja. Ja, also bei deiner Mami ist es ja dann eigentlich erstaunlicherweise, also aufgrund von ihrer Vorgeschichte und ihren Erkrankungen, ist es erstaunlich gewesen, sie ist ja im Schlaf.
Ja, und das ist so eine riesige Ironie, weil meine Mutter hat nicht nur ein bisschen Angst vor dem Tod gehabt, die hat so richtig Angst vor dem Tod, also noch viel mehr als ich. Also sie ist gemeldet bei Dignitas, bei Exit. Sie hat auf alle Arten Vorkehrungen getroffen, um ja auch um Gottes Willen selber eben die Kontrolle behalten über das und hat am Schluss aber einen sehr sanften Tod, würde man sagen, gehabt. Schlussendlich dann ist sie eingeschlafen. Also im Schlaf verstorben, trotz Erkrankung und allem. Und was sie an Jahr verschwendet hat, nur mit dem Gedanken, ist eindrücklich. Also die letzten, ich würde sagen, es sind sicher 30 Jahre gewesen, wo sie sich damit beschäftigt hat. Und einfach nicht hat wollen, dass ihr etwas Schlimmes passiert beim Sterben.
Mhm.
Und es ist schlussendlich nichts passiert. Also sie hätte sich all die Zeit und all den Stress können sparen.
Mhm.
Ja.
Und das nimmst du dir jetzt auch vor, dass du das ein bisschen weniger.
Ja, ich probiere es mit mehr Humor zu sehen. Also, ich sehe schon die Humorkomponente vom Ableben, eben, dass eben nicht mehr viel übrig ist. Nachher. Und ich glaube, auf das stütze ich mich ein bisschen.
Ja, so, ja. Ja. Wie möchtest du denn gerne erinnert werden, wenn du mal nicht mehr lebst?
Boah, das ist eine gute Frage. Da geht es, glaube ich, auch in die Unwichtigkeitsebene rein. Will ich weiß nicht. Also, ich habe ja keine Kinder. Also das wird schon mal nicht geben, so ein Nachwuchs, der dann irgendwie etwas weiterträgt. Also das heisst, dass alles, was von mir übrig geblieben wird, eigentlich meine Musik ist, meine Bücher. Vielleicht habe ich noch irgendetwas zum Weitergeben, wenn ich dann gehe. Aber das wird dann auch schon alles sein. Also ich hoffe einfach nicht, dass ich, oder ich hoffe, dass ich als positive Erinnerung in Geschichte gehe. Also dass man sagt, ah, das ist noch cool gewesen. So, ich hoffe eher, dass es in die Richtung geht. Dann. Aber ich erwarte jetzt da nicht, dass man sich noch Jahrtausende wird an mich erinnern oder so. Ich glaube, es geht dann sehr schnell.
Ja, und doch erinnerst du hinterlässt du ja doch schon einiges mehr als, ich sage jetzt, der Durchschnittsbürger.
Ja, eben, das hat wahrscheinlich auch miteinander zu tun. Eben der Zwang, Sachen zu veröffentlichen, Sachen zu produzieren, um eben nicht in Vergessenheit zu geraten. Ja. Das hat schon ein bisschen Zusammenhang, ja. Mhm.
Und wie soll man dich mal als Mensch beschreiben?
Boah, das überlasse ich denen, die das dann hüllen. Ich weiß es nicht. Ich möchte einfach einen positiven Eindruck hinterlassen, schlussendlich. Das wäre mir wichtig.
Und gleichzeitig authentisch, nehme ich an.
Ja.
Also positiv kann ja dann oft, gerade eben im Nachhinein, wenn jemand schon gestorben ist, darum haben wir ja manchmal so Mühe, negativ zu reden über Verstorbene, kann ja dann manchmal auch poliert dorthin kommen, die positive Erinnerung.
Ja, also das möchte ich schon nicht. So eine verklärte Rückblende möchte ich nicht haben. Also, ja, aber ich glaube, da stehe ich recht gut. Also ich glaube, mein Umfeld weiss schon, was es an mir hat. So. Nein, ich glaube, das kommt dann schon gut.
Wie geht es denn dir heute?
In Bezug auf was?
In Bezug auf einerseits, eben, du sagst, du hörst durchaus auch so ein bisschen eine Uhr ticken und andererseits hast du, ich weiss es nicht, ich interpretiere jetzt ein bisschen, du tust mich einfach korrigieren, wenn ich einen Quatsch erzähle, aber dunkst mich, hast du jetzt wie so ein bisschen eine Zwischenbilanz gezogen auch mit dem Buch? Oder einen Abschnitt hinter dir lassen, wo du vielleicht hinterlassen. Ich weiß nicht. Es hat für mich so ein bisschen einen Eindruck hinterlassen, von, dass du jetzt wie eben mit dem willst abschliessen, mit dieser eher schwierigen Geschichte. Und dann drängt sich wie so ein bisschen die Frage auf, wo stehst du denn jetzt und was.
Okay, also das ist schon eine gute Beobachtung, weil das ist, was passiert ist. Also, ich spoilere jetzt extrem, aber das ist nicht das einzige Buch zu dem Thema, das ich rausgeben werde. Also das zweite ist schon abgegeben. Und es wird also noch mehr Abschied geben. Und dort geht es unter anderem auch drin darum, was mir passiert ist nach dem Buch.
Ja.
Weil nach dem Buch bin ich zusammengebrochen. Ich habe ich habe eine Therapie anfangen müssen. Ich habe, also die läuft bis jetzt. Ich habe eben die Diagnosen gekriegt. Ich bin recht abgestürzt. Also nicht abgestürzt, so wie man es von mir kennt, im Drogensinn und so, sondern abgestürzt, wirklich psychisch abgelegen. Und habe mich im Prinzip jetzt aufpäppelt über die letzten 1,5 Jahre. Und das ist also eine richtige Beobachtung. Es hat wirklich ein Kapitel geschlossen und ich habe mir erlaubt, quasi für einen Neuanfang, mich auch wirklich nochmal neu zu rebooten. Also von ganz unten anfangen, mich nochmal aufbauen und dann neue Entscheidungen treffen zum Thema, was interessiert mich, was mache ich, was will ich, wie geht es mir. Und das ist von dir eine gute Beobachtung. Es hat definitiv so eine Art einen Abschluss von einer gewissen Zeit ausgelöst. Einfach halt intensiv mit viel Arbeit verbunden, aber ich befinde mich jetzt eigentlich in einem neuen Kapitel, muss ich sagen.
Mhm. Ja. Also der Neustart ist im Gang.
Ja, der ist voll glückt. Also es ist schön. Wirklich, ja, und es ist sehr gut jetzt. Also ich habe 1,5 Jahre schon recht zu kämpfen gehabt und gelitten, aber jetzt geht es wirklich sehr ordentlich. Ja.
So schön.
Ja.
Was für eine Rolle spielt denn Schreiben in all dem? Für dich persönlich, also weißt du, so als Prozess?
Es hat natürlich fast schon tagebuchartige Nuancen bei mir. Also wenn man es über die mehreren Bücher, die ich schon geschrieben habe, anschaut, hat das wirklich immer so ein bisschen Tagebuchcharakter. Ich schreibe eigentlich in der Regel über mich. Und das kann ich nicht anders erklären als wirklich als tagebuchartiges Daily, jeden Tag schreiben, jeden Tag sich wieder auf Themen einigen, jeden Tag wieder einen Aspekt raussuchen, jeden Tag wieder etwas behandeln, was man schon mal behandelt hat. Und Schreiben ist dadurch halt mein einziger Mechanismus gewesen, lang, als das Lieder schreiben oder Bücher schreiben, der einzige Output, den ich hatte, außer die ganz wenigen Leute, die ich mich damit regelmässig austausche. Und das hat schon sehr einen hohen Stellenwert bei mir. Also es gibt keinen Tag, wo ich nicht schreibe. Also es ist so, es ist wirklich eine Daily Routine.
Mhm.
Und wir reden von viel Schreiben. Also ja, mhm. Nicht einfach nur ein paar Ziele, sondern ein paar Seiten pro Tag.
Ja. Ja. Ja.
Nein, das hat einen enormen Stellenwert. Also es hat schon bei Musik gehabt, jetzt bei den Büchern noch fast ein bisschen mehr.
Ja. Ja, es kann ja auch so ein bisschen die Funktion haben von Gedanken sortieren, ja, und sich selber ein bisschen auf die Spur kommen.
Ja, vor allem, wenn man jetzt über all die Bücher zusammennimmt und man liest die durch, dann weiss man schon sehr viel über mich. Das Gleiche, wenn man Musik hört.
Mhm.
Also ja, ich hab mich dort schon können auch selber ein bisschen aufschlüsseln, auch für mich selber. Ja.
Mhm. Apropos Musik, da habe ich noch eine konkrete Frage.
Ja.
Du hast einen Song «Eiszeit»,
ja,
wo es auch eigentlich um den Tod geht.
Ja.
Was ist die Geschichte dazu?
Das ist die Geschichte von einem ehemaligen Schulkollegen von mir, also Parallelklasse oder Klasse darunter, ich weiß nicht genau. Und der hat die Geschichte erlebt mit seiner Frau und hat mir die mal erzählt. Und ich habe gefunden, ich mache ein Lied daraus, weil ich halt die Leute gut kennt habe. Und habe das dann sehr detailliert im Prinzip nach seiner Erklärung dann, geschrieben. Und das ist eine riesige Nummer geworden. Er lebt leider auch nicht mehr. Er ist auch an Drogen verstorben. Aber ich habe so wie in dem Lied habe ich so quasi seine Erinnerungen manifestiert.
Mhm. Ja. Und er hat aber den Song noch miterlebt?
Ja, er hat ihn erlebt. Ja. Er hat es zuerst gar nicht geschnallt. Das war noch interessant. Er hat nicht kapiert. Er ist verwirrt gewesen, dass mir auch so etwas passiert ist.
Ah, oh, okay.
und ich hat es ihm dann wirklich noch mal erklären, dass es eigentlich seine Geschichte ist. Ja.
Und wie hat er das, was hat er dazu gesagt?
Ja, es war tragisch gewesen für ihn.
Ja.
Also es ist nicht so, dass er sich besonders gefreut hätte oder so. Es war mehr so gewesen, wow, krass. Also ja.
Aber vielleicht sich gehört, gefühlt.
Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Also selbst schon. Also er hat es schon in einem positiven Kontext wahrgenommen, aber es ist natürlich nicht etwas, was du findest, er ist jetzt mein Song.
Nein, natürlich nicht. Die Geschichte, die willst du lieber
nicht Love-Song geschrieben hättest oder so. Also es hat schon ein bisschen einen anderen Aspekt. Ja. Aber ja, nein, viele Leute meinen, das sei meine Geschichte. Nein, aber es ist sehr nahe in meinem Umfeld passiert. Und ich habe dann ja daraus noch ein ganzes Album aufgeblasen, wo ich dann eben meine Geschichte reingebracht habe.
Ja. Ich habe jetzt auch darum bin ich jetzt drauf gekommen, weil ich manchmal denke, es gibt ja manchmal auch einen Grund, warum dass du was schreibst. Also, oder etwas drängt ja irgendwie auch an die Oberfläche. Ob es jetzt am Schluss ein Song ist oder ein Buch, das du schreibst. Ich nehme an, dass es einfach Themen sind, die dich irgendwie umtreiben. Oder?
Alles, immer. Mhm. Ich kann nicht irgendwelche Märchen erfinden. Gut, das mache ich schon einmal ab und zu, so for the fun of it, dass ich irgendwie, weißt, kann ich super lustige Lieder schreiben oder Texte, die dann mehr Humorkomponenten haben oder sozialkritisch sind. Aber in der Regel beschäftige ich mich mit den Themen, wo ich daraus komme.
Ja.
Ob
ja.
das jetzt ich bin oder was um mich herum passiert, aber ja.
Mhm. Das heisst, du wirst irgendwann einmal deinen eigenen Nachruf schreiben? Oder ist das schon passiert?
Oh, wow. Also ich habe mir überlegt, ob ich meine eigene Beerdigung vielleicht mal irgendwie ja. planen sollte. Ich habe da schon noch die eine oder andere Idee, lustige. Aber ja, nein, ich glaube, meinen eigenen Nachruf schreiben wäre komisch. Nein, glaube nicht. Also, aber ich glaube, das Vermächtnis ist da. Also, ich habe schon so viel geschrieben. Ich glaube, es wäre relativ klar, um in die Richtung zu zeigen und zu sagen, lies das. Mhm. Aber meinen eigenen Nachruf fände ich ein bisschen hart narzisstisch. So.
Oh, ich habe jetzt nicht einmal unbedingt gemeint, dass es dann zwingend muss, dann auch der sein, sondern einfach für dich selber.
Ja, also ich habe schon Texte, die ich mich mit dieser Situation auseinandergesetzt habe, geschrieben. Also das schon, aber nicht als Nachruf per se, sondern mehr vielleicht mir mal vorgestellt, wie das denn wäre. Und wie ist, also wir haben auch in einem Video von Bucher und Schmid haben wir ja mal meine Beerdigung gespielt. Also ich bin im Sarg gelegen und meine echten Kollegen sind am Videodreh neben dem Sarg gelaufen und so. Also es ist schon, das haben wir auch schon manifestiert, als Gedanke. Mhm. Aber ja, nein, also meine eigene Nachlass würde ich da jetzt nicht machen. Nein.
Was wünschst du dir? Also ich habe zwei Fragen zum Schluss. Die eine ist, was wünschst du dir für dich in den nächsten paar Jahren?
Ja, also gerade so wie es jetzt ist, würde ich sagen, wäre es schön, wenn es ähnlich entspannt würde weiter segeln die nächsten paar Jahre, wie es gerade jetzt ist. Das ist aber auch gerade schon direkt erklärt, unrealistisch wird Schwein.
Aber schön wäre es halt.
Schön wäre es wirklich. Also gewisse Stabilität erreichen in vielen Aspekten. Die Bucketlist habe ich ziemlich durchgespielt, schon früher. Also ich habe nicht mehr viel so Träume und Wünsche, die jetzt da noch rum wären. Also eben von dem her ist Ruhe wahrscheinlich das grösste Gut. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe. Also so, wenn ich, oder sagen wir es so, gesund ist ein bisschen grosses Wort. Also ich wünsche mir, zum in dem Zustand bleiben, wo ich jetzt bin. Und das wär cool, dass ich so ein paar Jahre Zeit habe, um jetzt da das Neue klar denken und so geniessen können. Und auch, wir können weiter so verwirklichen, wie ich bis jetzt haben können.
Mhm. Ja. Mega schön. Ja. Und was wünschst du dir für uns als Gesellschaft im Umgang mit so Themen wie Sterben, Tod und Trauer, wie Krise, wie Sucht und andere Erkrankungen? So all die Tabuthemen, die ja alle auch in deiner Geschichte drinstecken. Was wünschst du?
Also zum Tod kann ich nicht viel sagen, weil das ist jetzt nicht meine Expertise. Also wie gesagt, da schwimme ich selber noch komplett. Also da weiß ich nicht viel. Aber was Themen wie Sucht angeht und all soziale Verwahrlosung und all das, dort wünsche ich mir eine gewisse Enttabuisierung und dass das auch ein bisschen im Alltag ankommt, in der Normalität ein bisschen ankommt. Und ich glaube, die Schweiz macht da ganz gute Fortschritte, ehrlich gesagt. Also es hat sich schon viel verändert in den letzten 20 Jahren. Also zum Beispiel das Thema Psychiatrie. Wir haben vor 20 Jahren in der Psychiatrie geschafft. Und das war noch eine ganz andere öffentliche Wahrnehmung gewesen. Also es war dort schon eine andere Wahrnehmung gewesen als 10 Jahre vorher noch. Und es ist jetzt noch mal eine ganz andere Wahrnehmung als dort vor 20 Jahren. Und ich glaube, da wünsche ich mir, dass das noch weitergeht mit dem, also dass Toleranz steigt gegenüber allem, was irgendwie randständig ist und ein bisschen exotisch und ein bisschen anders, dass man da ein bisschen mehr noch aufeinander zugeht. Also das wär mir ein grosses Anliegen.
Mhm. Ja. Danke vielmals auch, dass du eben genau dazu einen riesen Beitrag leistest.
Danke.
Merci. Und
merci.
Danke für das schöne Gespräch und die
Merci vielmals. Danke.
Okay.
Gianmarco sein Buch «Abschiede von Mutter» gibt es überall im Buchhandel. Und ich lege es allen sehr ans Herz, die bereit sind, anzuschauen und anzuhören, ohne vorschnelle Urteile. Allen, die sich interessieren für Perspektiven, die selten sichtbar werden. Und vielleicht auch, die sich mit der eigenen Endlichkeit befassen mögen. Also, ich habe das Gefühl, Die Beschreibung könnte gar nicht so schlecht auf die Hörerinnenschaft vom letzten Stündli zutreffen. Die Lebenszeit nicht verschwenden, sagt Gianmarco, ist seine wichtigste Schlussfolgerung aus der Beschäftigung mit der Endlichkeit des Lebens. Ich schließe mich an. In dem Sinn, ich wünsche dir ein volles Leben. Nicht eins ohne Pausen und ohne Müssiggang. Aber ich wünsche dir, dass du deine Lebenszeit kannst mit dem füllen, was dir ganz persönlich wichtig ist, was dir gut tut, was dir vielleicht sogar einen Sinn gibt. Dir. Danke vielmals, dass du dich eingeladen hast auf das Thema. Danke fürs Zuhören und Mitdenken. Schau doch auch vorbei beim letzten Stündli auf Instagram und Facebook, abonniere den Newsletter und vor allem gib gerne ein Sternli oder eine Bewertung ab in deiner Podcast-App und empfehle den Podcast weiter. Danke vielmals. Und komm doch am 14. November ins Krematorium Nordheim Zürich an Live-Podcast mit der Celina Schneider. Ich würde mich total freuen. Alle Infos findest du unter www.dasletztestündchen.ch/live. Für die Folge hatte ich Unterstützung im Schnitt und in der Redaktion von der Claudia Moser. Danke vielmals, Claudia. Das ist ein Podcast von Onda Productions, ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offener reden können über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Und das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft, weil es spannend ist und weil es viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.